Welcome back.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von What's Up, Prof.
Martin.
Walter.
Wie geht es dir?
Na, mir geht es gut. Und dir?
Wir werden heute über Mahanaim sprechen.
Warum möchtest du darüber sprechen?
Ich weiß nicht, das müssen wir noch herausfinden.
Also lass uns mit einem Gebet beginnen. Unser himmlischer Vater, danke für all die Segnungen und alles, was du für uns tust. Wir bitten dich jetzt um Erleuchtung durch den Heiligen Geist und dass du uns leitest, in Jesu Namen. Amen.
Das letzte Mal sprachen wir über ein Umschwingen des Pendels und worauf wir im Strom der Zeit zusteuern. Für mich scheint es so zu sein, dass die letzte Konfrontation immer näher rückt. Was muss uns bewusst sein, wenn wir bei dieser letzten Konfrontation ankommen? Denn eine letzte Konfrontation wie diese kann viele Emotionen hervorrufen.
Ja.
Man hat Angst und denkt, was werde ich in einem solchen Fall tun? Man begreift, dass das Ende bald kommt und fragt sich, bin ich bereit? All diese Emotionen gehen einem durch den Kopf.
So ist es. Tatsächlich beginnen die meisten Emotionen mit Furcht. Denn wenn man Furcht empfindet und sie nicht unter Kontrolle bekommt, wird Ärger hochkommen, Depressionen auftreten, all diese anderen Dinge. Deshalb sagt die Bibel, sagt Jesus uns, fürchtet euch nicht.
Habt keine Angst. Wir haben diese Folge Mahanaim betitelt. Und gleich werden wir sehen, warum. Eigentlich ist es ein kleines Studium, wie man mit der Zeit, in der wir gerade leben, umgehen soll. Wie man mit der bevorstehenden Konfrontation umgehen soll. Und wie man auf die kommende Konfrontation vorbereitet sein kann. Und auch, wen diese kommende Konfrontation einschließt.
Ja.
Gut, lass uns sehen, wohin es uns führt. Beginnen wir doch mit Offenbarung 12, Vers 17. Denn das ist einfach ein Schlüsselvers. Wirklich ein Schlüsselvers, der jedes der Ereignisse betrifft, die stattfinden werden. Und der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin, um Krieg zu führen mit den übrigen von ihrem Samen, welche die Gebote Gottes befolgen und das Zeugnis Jesu Christi haben. Ein sehr bedeutungsschwerer Vers. In Spiritual Gifts heißt es, die Frau ist ein Symbol für die Kirche und die übrigen. Der Kirche stehen für die Christen der letzten Generation von Menschen, die kurz vor der Wiederkunft leben. Der Drache führt mit ihnen Krieg, weil sie die Gebote Gottes, Sabbat und alles andere halten und weil sie das Zeugnis Jesu haben, was nach der inspirierten Definition von Kapitel 19, Vers 10 der Geist der Weissagung ist. Das sind also die Gründe, warum der Drache Krieg gegen die übrigen führt. Sie lehrten die Beobachtungen der 10 Gebote, das Wiederauferleben der Gaben und anerkennen die Gaben der Prophetie in ihrer Mitte. Das ruft Zorn hervor. Er ist wütend und er führt Krieg. Als der Teufel einen Fuß auf das vierte Gebot und den anderen auf die Gaben stellen konnte, die von Jesus Christus an die christliche Kirche gepflanzt wurde, da wurde seine satanische Majestät mit rachsüchtiger Freude erfüllt. Aber als die übrigen, die nach Gottes Plan bereit sein sollen, in den Himmel aufgenommen zu werden, ohne den Tod geschmeckt zu haben, nach den Pfaden der Vorzeit fragen, welches der gute Weg sei und darauf wandeln, dann ist der Teufel zornig über sie und führt Krieg gegen sie. Martin, er hat die ganze Welt unter seiner Kontrolle. Er hat sie dazu gebracht, seinen Gesetzen zu gehorchen, indem sie falsche Vorschriften halten, die menschlichem Diktat entspringen. Und jetzt sagen Leute plötzlich, wo sind die Pfade der Vorzeit? Und sie fangen an, auf ihnen zu wandeln.
Ich glaube, dass es mit Sicherheit so ist. Das tut es schon.
Das könnte seine Pferde scheu machen, stimmt's? Das ist die Grundlage für den Krieg. Und wie sollen wir damit umgehen? Lesen wir weiter. Von allen Segnungen, die Gott seinem Volk geschenkt hat, war, das Geschenk seines Sohnes ausgenommen, keines so heilig für ihren Krieg so wichtig wie das Geschenk seines heiligen Gesetzes und sein heiliger Geist.
Holy Law and his Holy Spirit.
Das Geschenk des Sohnes Gottes ist unermesslich. Es lässt sich nicht berechnen. Es wird für alle Ewigkeit studiert werden, richtig? Aber die Hecke, die er eingesetzt hat, und auch den Mechanismus, durch den wir wissen können, welchen Weg wir einschlagen sollen, das ist das Gesetz und die Führung des Heiligen Geistes.
Was du gerade sagtest, ist erstaunlich, denn viele Leute meinen, ach, aber das Gesetz ist doch eine Last. Es ist ein Joch. Es ist Licht.
Nein.
Und es ist eine Hecke.
Es ist eine Hecke, um sie zu schützen. Ohne diese beiden wird man nicht ans Ziel kommen. Denn der Heilige Geist muss einen doch überführen. Er wird uns von Sünde, Gerechtigkeit und vom Gericht überführen, stimmt's?
Ja, er bringt uns zurück zum Gesetz.
Nimmt man das Gesetz heraus, hat man keine Definition der Sünde mehr. Und man hat auch keine Definition von Gerechtigkeit.
Nein, dann kann man sich seine eigene Geschichte ausdenken.
Das stimmt. Und Jesus war das verkörperte Gesetz. Nichts anderes war Jesu geeignet, die Pläne Satans zu vereiteln und demzufolge dessen wütenden Zorn zu erregen wie diese beiden. Wenn nun jenes Volk in der letzten Generation der Menschheit auftaucht, die alle 10 Vorschriften von Gottes heiligen Gesetz halten und das Wiederauferleben des Geistes der Weissagung anerkennen, kann es doch erwarten, jene Bitterkeit von seinen Gegnern zu verspüren, die nur unter der direkten Inspiration Satans entstehen kann. Und der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin, um Krieg zu führen mit den übrigen von ihrem Samen, welche die Gebote Gottes befolgen und das Zeugnis Jesu Christi haben. Weißt du, sobald man das in seiner Fülle begreift und man diesen Vers annimmt, dann ist man im Krieg, ganz automatisch.
So ist es. Man kann Gott nicht einfach annehmen und einen leichten Weg haben.
Nein. Das Zeugnis Jesu, sagt der Engel zu Johannes, ist der Geist der Weissagung. Offenbarung 19, Vers 10. Weil die übrigen der Kirche bzw. die Christen der letzten Generation die Gebote Gottes halten und das Wiederauferleben des Geistes der Weissagung anerkennen, genau deshalb entbrennt der Zorn des Drachen. Martin, das ist auch einer der Gründe, warum wir nie den Versuch unternommen haben, ihn unter dem Scheffel zu verstecken. Wir platzieren ihn gleich vorne und er erzeugt auch Aufruhr.
Das stimmt.
Aber wenn es eine positive Anregung ist, dann werden die Leute verstehen, was für einen zusätzlichen Wert er hat. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir bedenken müssen. Lass uns das zusammenfassen. Diejenigen innerhalb der Kirche, die nicht an den Zeugnissen festhalten oder sie an den Rand drängen, können daher von der Definition her nicht Teil der Übrigen sein. Ist das zu hart ausgedrückt, Martin?
Wir sagen das schon die ganze Zeit.
Ja.
Man soll sich selbst nicht Teil der Übrigen nennen, wenn man die erforderlichen biblischen Maßgaben nicht erfüllt.
Um Teil der Übrigen zu sein. Einige den Übrigen sagen, gut, wir halten die Gebote. Aber
es gibt 2 Dinge.
Aber das andere werden wir nicht haben. Es gibt 2 Beine. Denn die Übrigen müssen beide Merkmale haben. Demnach gibt es in der Kirche Glieder und Leiter, die nicht Teil der Übrigen, sondern Teil des Unkrauts sind. Leider sagt uns die Bibel, dass Weizen und Unkraut zusammen aufwachsen. Also wird dieses Unkraut in der Kirche bleiben, bis zur Ernte. Und oft fragen wir uns, Herr, warum lässt du das Unkraut in der Kirche zu? Es stellt so ein Problem dar.
Nun, manchmal scheint es so auszusehen, als ob sie auch die Mehrheit bilden.
Nun, sie sind in der Mehrheit. Es gibt mehr Unkraut als wahre Gläubige in beiden Beinen. Aber wenn der Sturm, der Wind kommt, Martin, was passiert dann mit dem Unkraut?
Es weht davon.
Sie werden verweht. Ich habe das Gefühl, dass wir auf einen Sturm zu steuern. Es wird einen Wind geben, genau genommen ein stürmischer Wirbelwind. Wie werden wir in diesen letzten Tagen bestehen? Weil ja die Auseinandersetzungen nicht nur von außerhalb ausgehen, sondern auch von innen.
Tatsächlich geht mehr von innen aus.
Und das Unkraut wird sehr aktiv sein. Tatsächlich sahen wir uns oft ungeheurem Widerstand gegenüber. Großteils wegen des zweiten Beins, wegen des Geistes der Weissagung.
Stimmt.
Martin, warum haben wir diese Folge Mahanajim benannt? Ich weiß nicht einmal, wie man das richtig ausspricht, aber sei es drum. Aber so steht es da. Nun, wir finden es in der Bibel. In der Konkordanz kann man nachschauen, was das Wort bedeutet. Maka-an-Ahim oder so ähnlich. Es ist ein doppeltes Lager, ein Ort in Palästina, Mahanaim. In der King James Bibel erscheint es 13 Mal. Es bedeutet zwei Herrscharen. Die Herrscher des Herrn und Jakobs Schar ist eines der Beispiele. Wir müssen dem Feind nicht allein gegenübertreten, weil es zwei Heerlager gibt. Mahanajim oder so ähnlich, Martin. Egal, lasst uns einfach Mahanaim sagen.
Mahanaim.
Okay, wir müssen also nachschlagen und sehen, auf welche Weise uns das tröstet, auf welche Weise uns das ermahnt und auf welche Weise uns das doch eine gewisse Garantie gibt, dass wir diesem Feind nicht
allein
gegenübertreten müssen.
Ganz genau. Wie du schon sagtest, es stärkt unsere eigene Gewissheit und gibt uns mehr Frieden, wenn man weiß, dass man nicht allein kämpft.
Man ist nicht allein. Lass uns jetzt diese Geschichte betrachten und den Kontext skizzieren. 1. Mose, Kapitel 32. Jakob aber ging seines Weges, da begegneten ihm Engel Gottes. Martin, das ist Mehrzahl. Engel Gottes begegneten ihm. Und als er sie sah, sprach Jakob: Das ist das Heerlager Gottes. Und er gab jenem Ort den Namen Mahanajim.
Zwei
Heerlager. Das war sein eigenes Lager, die Leute, die um ihn waren. Und dann war da Gottes Heerlager. Und Jakob sandte Boten vor sich her zu seinem Bruder Esau ins Land Seir, in das Gebiet von Edom. Er war unterwegs, um seinen Bruder zu treffen, und er erkannte, dass das ein sehr gefährliches Vorhaben war. Denn Esau hatte versprochen, ihn zu töten.
Ja.
Esau war sein Bruder. Das gibt dir sicher zu denken, oder?
Ja, das tut es. Sie sind verwandt.
Ja.
In einem kirchlichen Rahmen könnten sie wahrscheinlich eine gleiche Glaubensbasis haben.
Das könnte sein. Aber der eine versuchte, den Willen Gottes auszuführen. Er beging Fehler, große Fehler.
Ja.
Aber er versuchte doch, nach Gottes Willen zu handeln. Und er empfand Reue über seine Sünde. Aber beim anderen war es eine Religion der Kompromisse. Schon alleine, mit wem er sich umgab. Esau nahm sich seine Frau nicht von den Kindern Israels, er nahm sich seine Frauen außerhalb dieses Umfelds. Auch Esaus Denkweise, die Bibel sagt, Gott hasste das.
Ja.
Das heißt, er hasste Esau, aber Gott hasst niemanden. Er möchte jeden retten. Und wir können das sehen, dass am Ende der Zeit sogar viele aus Edom gerettet werden. Darum geht es also nicht, sondern darum, wie er denkt, seine Einstellung.
Ja, darum geht es ihm. Bei Kain ist es genauso.
Was war nun die Einstellung Esaus? War das nicht eine Einstellung der Kompromisse?
Of mingling.
Wasn't it an ecumenical mindset? Des Sich-Vermischens? War das im Grunde nicht eine ökumenische Denkweise?
Das war es. Es ging auch um ein Rebellieren.
Ja. 1. Mose 32, Vers 5. Diesen gebot er und sprach, so sollt ihr zu meinem Herrn Esau sagen, so spricht dein Knecht Jakob. Ich bin bei Laban in der Fremde gewesen und habe mich bisher bei ihm aufgehalten. Und ich habe Rinder, Esel und Schafe, Knechte und Mägde erworben. Und ich sende nun Boten, um es meinem Herrn zu berichten, damit ich Gnade finde vor deinen Augen. Er ist also sehr höflich, aber er ist sehr besorgt. Und die Boten kehrten wieder zu Jakob zurück und berichteten ihm, wir sind zu deinem Bruder Esau gekommen. Und er zieht dir auch schon entgegen und 400 Mann mit ihm, die wahrscheinlich bis an die Zähne bewaffnet waren, stimmt's?
Ja, das ist in Wirklichkeit eine Armee.
Hier prallen also Armeen aufeinander. Aber es ist interessant, dass Jakob wusste, dass er nicht alleine war. Es gab zwei Truppenverbände, Mahanaim. Er würde es in seiner eigenen Stärke nicht schaffen, Esau zu überwinden.
Nein.
Da fürchtete sich Jakob sehr und es wurde ihm Angst. Und er teilte das Volk, das bei ihm war, und die Schafe, Rinder und Kamele in zwei Lager. Denn er sprach, wenn Esau das eine Lager überfällt und es schlägt, so kann doch das übrig gebliebene Lager entkommen. Sogar hier bei Jakob selbst gab es zwei Gruppen.
Ja, wahrscheinlich unterschied er schon auch, wen er wohin aufteilte.
Und Jakob sprach, du Gott meines Vaters Abraham und Gott meines Vaters Isaak, Herr, der du zu mir gesagt hast, kehre wieder in dein Land und zu deiner Verwandtschaft zurück, ich will dir wohltun. Tat er das gemäß eines sehr speziellen göttlichen Befehls?
Ja.
Ja, deshalb hätte er sich auf die Verantwortung verlassen können, die ebenfalls bei Gott lag.
So ist es. Wenn Gott einem etwas verheißt oder einem etwas aufträgt, dann kann man sich doch ganz klar auch darauf verlassen, dass er einen mit den nötigen Mitteln versorgt, um es auszuführen.
Richtig. Wie ist das auf uns anwendbar, wenn wir in der Zeit, in der wir leben, gehen und diesem Feind begegnen sollen? Und er gesteht ein, dass er unwürdig ist. Ich bin zu gering für alle Gnade und Treue, die du an deinem Knecht bewiesen hast. Denn ich hatte nur einen Stab, als ich über diesen Jordan ging, und nun bin ich zu zwei Heerlagern geworden. Sogar innerhalb von Gottes Volk gibt es Unstimmigkeiten. Während wir dem Feind entgegentreten, herrschen Unstimmigkeiten. Und wir werden in unseren Reihen Unstimmigkeiten haben. Einige werden sich tatsächlich gegen Gottes Volk wenden.
Ja, und sich den anderen anschließen.
Rette mich doch aus der Hand meines Bruders, aus der Hand Esaus, denn ich fürchte ihn. Er könnte kommen und mich erschlagen, die Mutter samt den Kindern. Du aber hast gesagt, ich will dir gewisslich wohltun und deinen Samen machen wie den Sand am Meer, der vor Mengen nicht zu zählen ist. Er wiederholt also seine Erfahrung mit Gott.
Ja, und die Verheißung.
Und er brachte die Nacht dort zu und nahm von dem, was er erworben hatte, als Geschenk für seinen Bruder Esau. 200 Ziegen, 20 Böcke, 200 Mutterschafe, 20 Widder, 30 säugende Kamele mit ihren Füllen. Da steht noch das alte englische Wort Milch, wie im Deutschen. 40 Kühe und 10 Stiere, 20 Eselinnen und 20 Eselhengste. Und er gab sie in die Hand seiner Knechte, jede Herde besonders, und sprach zu seinen Knechten, geht vor mir hinüber und lasst Raum zwischen den einzelnen Herden. Er tut also alles, was er nur kann, um zu zeigen, dass er kein Feind ist, sondern dass ihm das Wohlergehen seines Bruders am Herzen liegt.
So ist es.
Wenn wir also das Evangelium bringen, soll es dann nur niedermachen oder hat es das Wohlergehen und die Bekehrung des Herzens im Blick?
Das ist so wichtig. Es muss immer so sein, dass man selbst evangelisieren möchte. Man möchte helfen bei allem, was man tut.
Und er befahl dem Ersten und sprach, wenn mein Bruder Esau dir begegnet und dich fragt, wem gehörst du und wo willst du hin? Und wem gehört das, was du vor dir hertreibst? So sollst du antworten, deinem Knecht Jakob. Es ist ein Geschenk, das er seinem Herrn Esau sendet, und siehe, er kommt selbst hinter uns her. Ebenso befahl er auch dem Zweiten und dem Dritten und allen, die hinter den Herden hergingen, und sprach, so sollt ihr mit Esau reden, wenn ihr ihn antrefft, und ihr sollt sagen, siehe, dein Knecht Jakob kommt auch hinter uns her. Denn er dachte, ich will sein Angesicht günstig stimmen mit dem Geschenk, das vor mir hergeht. Danach will ich sein Angesicht sehen, vielleicht wird er mich gnädig ansehen. Und das Geschenk zog vor ihm hinüber, aber er blieb in jener Nacht im Lager. Er tat alles, was er nur konnte, um zu zeigen, dass er nicht arglistig war, sondern gute Absichten hatte. Und wir müssen das Gleiche tun, richtig? Aber jetzt kommt die Nacht des Ringens, denn er weiß, dass dieser Feind ihn töten wird, wenn Gott nicht eingreift.
if God does not intervene.
Ja, mit seinem Heerlager allein kann er nicht entgegentreten.
Nein. Und wir werden die gleichen Erfahrungen machen. Wir werden uns diesem Heerlager gegenüberstehen, das feindlich gesinnt ist. Und sie denken, dass wir uns gegen sie auf dem Kriegsfeld befinden, während unsere eigentliche Motivation der Wunsch ist, sie für die Sache Gottes zu gewinnen. Sie schätzen die Motivation als Hassrede und Aggression ein.
Ja, sie denken, dass es ein Angriff von unserer Seite her ist. Und wenn man das tut, muss man die eigenen Gefühle dazu ändern. Denn es muss sein, wie du sagtest, um sie für die Sache zu gewinnen, ein Gefühl helfender Liebe.
Dann macht er etwas durch, was als Nacht der Angst in Jakob benannt ist. Und wir müssen das durchmachen. Es ist vorhergesagt, dass Gottes Volk eine Nacht der Angst in Jakob durchmachen muss, wobei man mit sich selbst ringt. Denn wenn man nicht selbst mit Gott im Reinen ist, wie soll man dann dem Feind begegnen? Er stand aber noch in derselben Nacht auf und nahm seine beiden Frauen und seine beiden Mägde samt seinen 11 Kindern und überschritt mit ihnen die Furt Jabok. Und er nahm sie und führte sie über den Fluss und ließ alles, was er hatte, hinübergehen. Jakob aber blieb allein zurück. Da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Martin, das ist etwas, was man nicht in einer Gruppe machen kann. Das ist eine persönliche Sache. Etwas zwischen einem selbst und Gott. Und als dieser sah, dass er ihn nicht bezwingen konnte, hier ringt jetzt Jesus, Gott selbst, mit Jakob. Da rührte er sein Hüftgelenk an, sodass Jakobs Hüftgelenk verrenkt wurde beim Ringen mit ihm. Jetzt wurde er gewissermaßen durch seine Bemühungen noch lahm gemacht, richtig? Er erkannte also, dass er keinerlei Verteidigung hatte. Sein einziger Schutz war jetzt Gott.
So ist es.
Mahanaim.
Das stimmt.
Jetzt verlässt er sich auf die andere Truppe.
Jetzt ist er tatsächlich nur noch ein Gefäß. Und er verlässt sich darauf.
Und er hinkt auch.
Ja.
Martin, denkst du, dass wir hinken?
Ja.
Manchmal denke ich, dass wir so geschlagen sind, dass alles...
Und wir kriechen.
Alles ist ausgerenkt. Und der Mann sprach, lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Jakob aber sprach, ich lass dich nicht, es sei denn, du segnest mich. Das muss unser Schlachtruf sein. Ich lass dich nicht. Denkst du, dass der Teufel uns mit Beschuldigungen überhäuft?
Oh ja, alles Mögliche.
Damit wir unsere Zuversicht, unser Zutrauen in Gott verlieren sollen?
Er wird es bei uns mit jedem Trick versuchen.
Dir ist das bestimmt noch nicht passiert, oder?
Doch, definitiv, sicher.
Okay, da fragte er ihn, was ist dein Name? Er antwortete, Jakob. Da spricht er, dein Name soll nicht mehr Jakob sein, sondern Israel. Denn du hast mit Gott und Menschen gekämpft und hast gewonnen. Wenn wir treu sind, werden wir alle diese Namensänderung erfahren, richtig?
Ja.
Ein neuer Name.
Ja, ein neuer Name. Und da steht auch, du hast mit Gott gekämpft.
Jakob aber bat und sprach, lass mich doch deinen Namen wissen. Er aber antwortete, warum fragst du nach meinem Namen? Und er segnete ihn dort. Jakob aber nannte den Ort Peniel, denn er sprach, ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und meine Seele ist gerettet worden. Er hatte den Namen tatsächlich noch nicht erhalten. Er musste sich mit dem Wissen zufrieden geben, dass Gott sich seiner annimmt.
So ist es. Man muss eben Glauben haben.
Ja. Und die Sonne ging ihm auf, als er an Peniel vorüberzog und er hinkte wegen seiner Hüfte. Wir werden auch wegen unseren Hüften hinken, wenn wir dem antitypischen Esau begegnen. Darum essen die Kinder Israels bis zum heutigen Tag die Sehne nicht, die über das Hüftgelenk läuft, weil er Jakobs Hüftgelenk, die Hüftsehne, angerührt hat. Martin, wenn wir jetzt zum Neuen Testament gehen und wir die Geschichte über diese Nacht des Ringens in uns aufnehmen, dass er ihn nicht gehen ließ. Er, Jakob, war ein sündiger Mensch. Er hatte beim Erwerb des Geburtsrechts betrogen. Ursprünglich hatte er das Geburtsrecht für eine Schüssel Linseneintopf gekauft. Aber um sicherzugehen, dass er es wirklich bekommt, betrog er. Und das war eine Sünde. Er bereute diese Sünde und Gott vergab ihm. Wenn wir jetzt zum Neuen Testament gehen, lesen wir im Römerbrief, was unsere Situation sein wird. Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Mahanaim. Es gibt zwei Herrlager. Wir dürfen diese Tatsache nie aus den Augen verlieren, dass es zwei Herrlager gibt.
Das ist wahr. Das lässt mich auch an eine andere Situation denken, als der Prophet bat, dass doch Gehasis Augen von Gott geöffnet werden und er dieses Heerlager sehen könne.
Ja, dann sah er das Heerlager und rief, die feurigen Wagen, denn sie waren ringsherum. Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Gott ist es doch, der rechtfertigt. Wer will verurteilen? Christus ist es doch, der gestorben ist. Ja, mehr noch, der auch auferweckt ist, der auch zur Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt. Wer will uns scheiden von der Liebe des Jesu Christus? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir geachtet. Aber in dem Allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unseren Herrn. Das sollte unser Kompass sein.
Ja.
Und damit zieht man in den Krieg. Ganz egal, wie düster es aussehen mag, egal, wie viel Trübsal da ist, wie viel Bedrängnis oder Verfolgung, egal, wie viel Hunger, Blöße, Gefahr oder Schwert, ganz egal, womit er uns angreift,
stimmt.
Das ist der Kompass.
So ist es. Gott hat ein Heerlager und er ist da.
Er ist da. Mahanaim. Es gibt zwei Heerlager. Lass uns das noch genauer ansehen. Lasst uns Gott mehr als andere lieben, wobei wir keinen Einfluss erlauben dürfen, sich zwischen uns und unseren Gott zu drängen. Wir müssen das Licht beherzigen, das Gott auf unseren Weg scheinen ließ. Wir müssen dem ganzen Himmel zeigen, dass wir jeden Lichtstrahl schätzen. Wir müssen das Licht anderen widerspiegeln. Das ist wichtig, stimmt's?
Es ist keine egozentrische Liebe.
Nein, wir haben keine egozentrische Religion. Aber wir müssen auch das Licht wertschätzen, das Gott uns gab. Wie zeigt man, dass man das von Gott gegebene Licht wertschätzt?
Wenn man es anderen mitteilt. Ja, wenn es scheint.
Und wenn man danach handelt. Man teilt es und handelt danach. Man kann kein Licht teilen, das man selbst nicht auslebt.
Das ist richtig. Nehmen wir ein praktisches Beispiel. Wenn man seine Bibel nicht liest, kann man kein Licht haben, das scheint.
Das ist richtig. Und wenn man es nicht auf das eigene Leben anwendet, ist man ein Heuchler. Wir sind Gott gegenüber für unseren Einfluss auf andere verantwortlich. Auch wenn wir gezwungen sind, scheinbar allein dazustehen, sind wir nicht allein, denn Christus ist mit uns, um uns zu ermutigen, zu stärken und zu segnen. Er ist mit jeder Sehnsucht unseres Herzens und jedem Anliegen unserer Seele vertraut. Er sagt, ich lasse euch nicht als Waisen zurück, ich komme zu euch. Johannes 14, Vers 18. Glauben wir doch, dass Gott genauso handeln wird, wie er verheißen hat. Wir dürfen unseren Gedanken nicht gestatten, ins Sinnlose abzuschweifen. Wir wissen, dass der Herr bald kommt. Wir müssen Gott aus Prinzip dienen und ihm felsenfest auf dem Weg des Gehorsams folgen, denn das ist der einzig sichere Pfad. Gibt es dabei etwas, was wir tun müssen?
Oh ja, wir müssen gehorsam sein.
Wir müssen nach dem Licht leben, das wir haben. Und wenn wir das machen, dann müssen wir es auch anderen weitergeben. Wird das den Zorn des Drachen hervorrufen?
Es ist uns verheißen, dass es das tun wird.
Okay. Wir betrachten uns, wie man diesem letzten Konflikt umgehen soll. Wir müssen dabei dieses Wort Mahanaim in unseren Gedanken tragen. Wir sind nicht allein, wir sind nicht allein. auch wenn es aussieht, als ob wir allein wären, sogar wenn wir hinken? Wie werden wir das bewerkstelligen? Wie wird man mit diesem flinken und behändigen Feind kämpfen können, wenn man doch mit einer Hüfte hinkt? Seine Diener sind ihm so getreu wie sein Augapfel. In Anfechtung, Not, Verzweiflung und Ratlosigkeit sind wir nicht allein. Bei jedem Schritt gebietet und versichert er uns zugleich, folge mir nach. Ich will dich nicht aufgeben und dich niemals verlassen. Doch die gesegnete Zusage wird nur unter der Bedingung gegeben, dass wir ihm gehorsam und treu sind.
Die Menschen mögen diese Worte nicht. Sie wollen es als legalistisch darstellen, wenn man Gehorsam erwähnt.
Ihnen gefällt der erste Teil, aber den zweiten Teil mögen sie nicht.
Ja.
Für Petrus waren die Worte »Folge mir nach« äußerst lehrreich. Diese Unterweisung waren ihm nicht nur für sein Sterben, sondern auch für jeden Schritt seines Lebens gegeben worden. Bisher hatte Petrus lieber selbstständig gehandelt. Wie wichtig ist es also, dass die Hüfte ausgerenkt wird?
Äußerst wichtig.
Okay.
Denn sonst wird man sich auf sich selbst verlassen.
Er hatte versucht, von sich aus für das Werk Gottes Pläne auszuarbeiten, statt geduldig zu warten und dann dem Plane Gottes zu folgen. Indem er dem Herrn vorauseilte, konnte er jedoch nichts gewinnen. Jesus forderte ihn auf, folge mir nach, laufe mir nicht voraus, dann brauchst du den Heeren Satans nicht allein gegenüberstehen. Lass mich vorangehen und der Feind wird dich nicht überwältigen können. Das ist wunderschön.
Sehr schön.
Die Wahrheit verkündigen, werden Satan in vielerlei Gestalt begegnen. Es ist die Pflicht eines Verkünders Christi, in Gottesfurcht treu auf seinem Posten zu stehen. So kann er das Heer Satans in Verwirrung stürzen und im Namen des Herrn triumphieren. Indem man also auf seinem Posten steht, überwindet man den Teufel.
Und kommt seiner Aufgabe nach.
Ja, erfüllt seine Pflicht.
Indem man gehorsam ist.
Gut, hier ist eine sehr interessante Aussage aus Jesus, Name Above All Names, Seite 150. Gott wird wieder mächtig an ausgewählten Dienern wirken, um über die Scharen Satans Anklagen zu heben. Martin, ist ein Angriffsmodus?
Genau, das ist es, Angriff.
Das ist Angriff, richtig?
Man steht nicht nur da und wartet, bis man sich verteidigt, man geht zur Offensive über.
Die Menschen, die er annehmen wird, um sein Werk voranzubringen, um seine Schlachten zu schlagen, müssen Menschen mit Prinzipien sein, tapfer, standhaft und treu. Die Gebräuche, Traditionen und Lehren, sogar von anerkannt großen und guten Leuten, dürfen so lange kein Gewicht haben, bis sie zum unfehlbaren Prüfstein von Gesetz und Zeugnis gebracht wurden. Da gehen wir zu Offenbarung 12, Vers 17, zum Gesetz und zum Zeugnis. Das sagte schon Jesaja. Wenn sie nicht so sprechen, dann ist kein Licht in ihnen. Wir können also nicht auf das hören, was egal wer sagt. Außer wir geben es durch den Filter von Gesetz und Zeugnis. Martin, was ist, wenn man bezüglich des Gesetzes verwirrt ist, weil man denkt, dass man das Gesetz hält, aber in Wirklichkeit das Gesetz von jemand anderem hält, das angeglichen wurde, um wie Gottes Gesetz auszusehen. Vielleicht weiß man gar nicht, weil man das Zeugnis nicht gelesen hat.
Das ist das Problem. Es gibt auch einen Vers, in dem es heißt, mein Volk stirbt aus Mangel an Erkenntnis.
Richtig. Wenn sie nicht so sprechen, dann ist kein Licht in ihnen. Päpste und Prälaten verweigerten sich dieser Prüfung zu unterzeichnen, weil sie wussten, dass er sofort alle ihre vorgebliche Macht beseitigen würde. Um diese große Wahrheit aufrechtzuerhalten, kämpfte Luther so standhaft und furchtlos. Seine Worte halten bei all den verseuchten und angefochteten Verteidigern der Wahrheit wider. Steht fest. Im Herrn Jehova liegt ewige Stärke. Die Schlacht wurde sehr viele Male ausgetragen. Aber die letzte Schlacht wird auf weltweiter Ebene stattfinden. Und keiner wird ausgenommen, denn das Reich Gottes hat alle Reiche durchdrungen, sich über sie alle gesetzt. Und die Leute strömen hinein, stimmt's?
Genau. Und doch kann sie nicht allein geschlagen werden. Diese ganze Schlacht wird an der Seite des Heerlagers geführt.
Das ist richtig. Deshalb müssen wir uns an das Wort Mahanaim erinnern. Wir sind nicht allein. Welcher Art ist der letzte Kampf? Der Herr hat seine Waffenkammer geöffnet und die Waffen seines Zornes hervorgeholt. Wer übernimmt das Kämpfen?
Gott.
Ja, Gott. Nach seinem Willen bietet Gott die Naturkräfte auf, um seine Feinde zu besiegen, nämlich Feuer, Hagel, Schnee und Nebel, Sturmwinde, die sein Wort ausrichten. Psalm 148, Vers 8. Als die heidnischen Amoriten anfingen, Gottes Absichten zu widerstehen, griff er ein und schleuderte große Steine vom Himmel auf Israels Feinde. Doch die Schrift verweist uns auf eine noch größere Schlacht, die am Ende der Weltgeschichte stattfinden soll. Der Herr hat sein Zeughaus aufgetan und die Waffen seines Zorns hervorgeholt. Ein Zitat aus Jeremia. Bist du gewesen, fragte er, wo der Schnee herkommt, oder hast du gesehen, wo der Hagel herkommt, die ich verwahrt habe für die Zeit der Trübsal und für den Tag des Streites und Krieges? Hiob 38, 22, 23. Es ist eine Schlacht im Krieg.
Und es wird wahrscheinlich auch physischen Krieg geben.
Ja. Der Schreiber der Offenbarung schildert die Zerstörung, die stattfinden soll, wenn eine große Stimme aus dem Tempel von Thron ausgehen wird mit den Ankündigungen, es ist geschehen. Er sagt, eine große Hagel wie Zentnerstücke fiel vom Himmel auf die Menschen. Das wird also ein mächtiger Konflikt.
Das war jetzt mehr das Szenario, wenn die Plagen fallen.
Ja, das ist die finale Schlacht, das ist Armageddon.
Aber noch vorher, denn hier kämpft ja der Herr, seine Herrscher, da kämpft er. Aber vorher gibt es ja noch eine geistliche Schlacht, bei der er ebenfalls Anteil haben muss.
Und die Waffen unseres Kampfes müssen wir uns ebenfalls noch ansehen. Wenn wir das Schwert zücken, wir müssen da sehr umsichtig sein. In den letzten Szenen dieser Weltgeschichte wird ein Krieg toben. Das ist ein physischer Krieg, der zwischen den Nationen herrschen wird. Wir sollen nicht an diesem Krieg beteiligt sein. Wir haben einen anderen Kampf.
Nein.
Die Mächte des Bösen werden den Konflikt nicht ohne Kampf aufgeben. Aber die Vorhersehung spielt in der Schlacht von Armageddon auch eine Rolle. Der Befehlshaber, der Herrscher des Herrn, wird an der Spitze der himmlischen Engel stehen, um in die Schlacht zu führen. Er, auf dessen Kleidung der Name König der Könige und der Herr der Herren steht, führt die Heere des Himmels in feines, weißes, reines Leinenkleid auf weißen Pferden an. Das wird ein gerechter Kampf sein.
So ist es. So wie du es auch in der Folge über Armageddon gezeigt hast, die schon an die 2 Jahre zurückliegt. Das wird bei der Wiederkunft sein.
Wir sind in dieser Schlacht, wir sind spirituell darin verwickelt, ebenso physisch, weil die Entscheidungen, die die Menschen treffen, wird Folgen haben. Der letzte Konflikt wird kurz, aber schrecklich sein. Wir kennen diese Zitate, aber lass sie uns noch einmal lesen. Wir stehen an der Schwelle zu großen und ernsten Ereignissen. Die Prophezeiungen sind dabei, sich zu erfüllen. Der letzte große Kampf wird kurz, aber schrecklich sein. Ich bin wirklich froh, dass es kurz sein wird. Aber ja, es kommt bald. Es lauert schon um die Ecke. Alte Streitigkeiten werden wieder aufleben. Neue Streitigkeiten werden entstehen. Sehen wir neue? Wird man bei der Vogue-Menge sein oder nicht?
Ja, ja.
Wir haben ein großes Werk zu vollbringen. Unser Verkündigungsdienst darf nicht aufhören. Jetzt bekommen wir praktische Anweisungen. Was müssen wir in der Zeit, in der wir leben, tun? Die letzten Warnungen müssen abgegeben werden.
Okay, das steht an erster Stelle.
An erster Stelle. Wir können uns nicht zurücklehnen und sagen, predigen wir nur die Liebe Jesu.
Man muss in die Offensive gehen.
Ja, man muss in die Offensive gehen. Und wer wird in der Offensive sein? Das haben wir schon gesehen. Aber wir werden noch mehr sehen. Die Welt muss die Botschaft hören. Auf der Darlegung der Wahrheit liegt in der gegenwärtigen Zeit eine besondere Kraft. Wie lange wird sie andauern? Nur eine kleine Weile, nur wenig Zeit. Martin, jede Ressource, die wir haben, muss in der Schlacht fließen, jetzt. Die Frage jedes Einzelnen sollte sein, was bin ich? Wem schulde ich Gefolgstreue? Ist mein Herz erneuert? Das ist die Angst in Jakob, stimmt's? Ist meine Seele geläutert? Sind meine Sünden vergeben? Werden sie getilgt, wenn die Zeit der Erquickung kommt? Die Angst in Jakob.
Ja.
Wir alle müssen es durchleben.
Dieser Teil, ist meine Seele geläutert, ist eine ganz wichtige Sache. Erlaube ich Gott, meine Gewohnheiten zu verändern, meine Denkmuster,
meinen Lebensstil?
Ja, meinen Lebensstil.
Wir wurden mit den Vorstellungen der Welt so indoktriniert. Ich bin auf so viele Menschen gestoßen, die an einmal gerettet, immer gerettet glauben. Gibt es denn keine Folgen für Übertretungen? Die Propheten schrieben für ihre eigene und unsere Zeit die letzten Bücher des Alten Testaments, zeigen uns Arbeiter, die von der Arbeit auf dem Feld weggenommen werden. Andere waren Männer mit hoher Begabung und umfassender Gelehrsamkeit. Aber der Herr gab ihnen Visionen und Botschaften. Diese Männer des Alten Testaments sprachen von Dingen, die über ihre Tage hinausreichten. Daniel, Jesaja und Hesekiel sprachen nicht nur über Dinge, die sie als gegenwärtige Wahrheit betrafen, sondern ihre prophetische Schau reichte in die ferne Zukunft bis dahin, was sich in diesen letzten Tagen ereignen sollte.
Wenn wir das nur kurz mit dem verknüpfen, was wir in der letzten Folge machten, mit letzten Tagen, Ende der Zeit und all dem, das zeigt, dass Daniel und sie alle diese ganze christliche Ära vorhersahen und den Teil mit den Übrigen, was all die Schwierigkeiten sein würden.
Und es wurde für uns so genau kategorisiert und wir vermischen es immer noch wie in einem Mixer. Christus steht den verfolgten Heiligen bei. Niemals wird die vom Sturm heimgesuchte Seele von ihrem Erlöser inniger geliebter als dann, wenn sie um der Wahrheit willen Schmach erduldet. Wenn der Gläubige um der Wahrheit willen vor den Schranken eines ungerechten Gerichts steht, steht Christus an seiner Seite. Mahanajim. Alle Vorwürfe, die auf den gläubigen Menschen fallen, fallen auf Christus in der Person seiner Heiligen. Ich werde ihn lieben, um mich ihm offenbaren, sagte Christus. Zitat aus Johannes 14. Christus wird erneut in der Person seiner gläubigen Jünger verdammt. Wenn der Gläubige um der Wahrheit willen hinter Gefängnismauern eingesperrt wird, wird Christus sich ihm offenbaren und sein Herz mit seiner Liebe erfüllen. Wenn er um Christi willen den Tod erleidet, sagte Christus ihm, sie mögen den Leib töten, aber sie können der Seele keinen Schaden tun. Seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Martin, haben wir diesen Glauben?
Wir müssen ihn bekommen, wenn wir ihn noch nicht haben.
Wir müssen ihn haben.
Das sind doch harte Worte. Das spricht über Körperliches, vielleicht Folter, Tod, darüber, schwere Dinge durchzumachen.
Aber falls solche Dinge geschehen sollten, wird Gott die Stärke geben, um damit fertig zu werden.
Er wird einem die Gabe des Märtyrertums geben, wie er sie auch jenen Märtyrern gab.
Aber wir haben die Verheißung, dass es viele geben wird, die lebendig verwandelt werden.
So ist die Botschaft.
Sonst wäre ja Elijah kein Repräsentant derjenigen gewesen, die überwinden werden, ohne den Tod zu sehen.
Ich denke, wenn wir uns auf dieses Ende fokussieren, muss unser Fokus darauf liegen, dass die Arbeit getan wird und nicht, oh, was wird mit mir passieren?
Richtig. Sie haben mich gekreuzigt und wenn sie dich töten, kreuzigen sie mich aufs Neue in der Person meiner Heiligen. Verfolgung kann nicht mehr als den Tod verursachen, aber das Leben ist bewahrt für ewiges Leben und Herrlichkeit. Die verfolgende Macht mag ihre Stellung beziehen und den Jüngern Christi befehlen, den Glauben zu verleugnen, sich verführerischen Geistern und Lehren von Dämonen zuzuwenden, indem sie das Gesetz Gottes aufheben sollen. Aber die Jünger fragen, warum sollte ich das tun? Ich liebe Jesus und ich werde seinen Namen niemals verleugnen. Wenn die Macht sagt, ich werde dich einen Störer des Friedens nennen, dann antworteten sie, so nannten sie Jesus, der Wahrheit, Gnade und Frieden war. Wir alle haben diese Dinge und steuern auf diese Zeit zu. Und wir müssen gewappnet sein. Aber wir haben auch eine Verheißung, dass Gott es nicht zulassen wird, dass man mehr versucht wird, als man aushalten kann.
Mit jeder Anfechtung schenkt er auch einen Ausgang. Die Hauptsache ist doch, worum sich das ganze Gespräch dreht. Mahanaim, er ist dort bei dir.
Richtig. Lass uns einfach sehen, wer da dabei sein wird. Gottes Maßstab für jene, die nach dem Licht leben, das sie haben. Der Herr wird seine Botschaft jenen geben, die gemäß dem Licht wandelten, das sie hatten. Das ist ein wichtiger Punkt. Martin, wenn jemand nur sehr wenig Licht hatte, wird Gott ihm seine Botschaft geben.
Und man muss gemäß dieses Lichtes wandeln.
Und er wird sie als wahrhaftig und treu ansehen, in Übereinstimmung mit Gottes Maßstab. Diese Menschen werden den Platz derer einnehmen, die zwar Licht und Erkenntnis hatten, aber nicht auf dem Weg des Herrn wandelten, sondern nach den Vorstellungen ihres eigenen, ungeheiligten Herzens. Martin, es genügt nicht zu sagen, ich bin Teil dieser Kirche, die großes Licht hat, wenn man nicht nach diesem Licht lebt. Gott wird eher jemanden wählen, der nur wenig Licht hat, aber dieses Licht auslebt.
So ist es. Das ist erschreckend.
Wir haben da ein großes Problem.
Denn wir alle haben Vorstellungen. Ach, ich bin gut. Ich mache ja dieses und jenes. Aber dieser Teil, den Gott mir gezeigt hat, das stelle ich hinten an. Daran arbeite ich später.
Wir leben jetzt in den letzten Tagen, in denen die Wahrheit ausgesprochen und ungeachtet der Konsequenz als Tadel und Warnung an die Welt weitergegeben werden muss. Martin, wir können keine Wischiwaschi-Botschaft haben. Wenn es einige gibt, die dadurch verletzt werden und sich von der Wahrheit abwenden, dürfen wir nicht vergessen, dass es zur Zeit Christi auch Menschen gab, die genauso handelten. Martin, darf es uns entmutigen, wenn Menschen sich von der Wahrheit abwenden?
Es ist schon hart, aber nein, wir dürfen nicht entmutigt werden.
Ganz egal, wer diese Person ist, auch wenn es du wärst, wenn ich es wäre, das sollte weder dich oder mich entmutigen. Wir sollten einfach weitermachen.
Ja, weitermachen. Derjenige tut einem immer noch leid. Was hatten wir anfangs gelernt? Dass man immer mit Liebe vorangehen muss. Warmherzig. Wenn man das aus dem Denken drängt, um sich davon nicht beeinflussen zu lassen, bedeutet das nicht, dass man ihn abschreibt.
Ja, jeden Tag, naja, nicht jeden, aber fast jeden Tag, schickt mir jemand etwas von jemandem, der sich beleidigt gefühlt und der Wahrheit und der Gemeinde in den Rücken zugekehrt hat. Und ich werde gefragt, ja, aber was sagst du dazu? Fast wie eine Herausforderung. Bleibst du bei diesem Haufen oder was machst du jetzt? Ich muss mich selbst immer fragen, wo liegt die Wahrheit? Nur weil es Menschen gibt, die die Wahrheit nicht ausleben, lässt sie deshalb nicht weniger Wahrheit sein als vorher.
So ist es.
Nun, einige dieser Menschen sind beleidigt und sagen, am Anfang war es gut, da war es die Wahrheit. Aber jetzt gibt es einige, die die Wahrheit nicht ausleben. Also werde ich da nicht mehr mitmachen. Und viele nehmen natürlich an den Zeugnissen Anstoß und verlassen deshalb die Kirche. Ich habe Neuigkeiten für Sie. Ihr Platz wird von denen eingenommen, die zwar wenig Licht hatten, aber es auslebten.
Dazu wollte ich auch etwas sagen. Wir sprachen ja über entmutigt werden. Nun, wie viele Videos erhalten wir von Leuten, die etwas gegen die Bibelstudien sagen, die wir durchführen?
Kein Problem. Wenn sie mit einem "So spricht der Herr" kommen und uns zeigen, wo wir falsch liegen, dann ist das gut. Aber wenn sie nur wettern, dann lass sie weiter wettern.
Das meinte ich. Es ist nicht immer notwendig, dass wir ständig nur hier sitzen und uns die ganze Zeit gegen diese Videos verteidigen, denn die Bibelstudien, die wir hier machen, sprechen doch für sich.
Hauptsächlich zitieren wir nur, stimmt's? Die Reihen werden nicht weniger. Martin, ganz egal, wie viele Leute abfallen mögen, sogar wenn nicht einer von 20 übrig bleibt. Das war übrigens ein Zitat. Aber viele werden die Wahrheit einnehmen und sie werden die leer gewordenen Plätze derer einnehmen, die Anstoß nahmen und die Wahrheit verlassen. Der Herr wird so vorgehen, dass die Unzufriedenen von den Aufrichtigen und Treuen getrennt werden. Die Reihen werden nicht weniger. Die Standhaften und Wahrhaftigen werden die freien Plätze auffüllen, die von denen stammen, die Anstoß nahmen und abfallen. Martin, weißt du, was interessant ist? Alle sagen sie einem, dass man sich trennen und herauskommen muss. Im Grunde haben sie sich schon getrennt.
Ich habe das schon sehr oft erwähnt. Wenn es eine Sichtung gibt und all das Unkraut ausgesichtet und weggeblasen wird, befindet es sich außerhalb. Und ist da jemand, der sagt, nein, wir müssen hinausgehen? Auf welcher Seite befindet man sich dann?
Und es gibt vielerlei Windhauche dieser Welt. Aber jetzt bellen sie von draußen, weil sie sich getrennt haben und meinen, dass man sich selbst auch trennen sollte.
Dann kommen sie auch noch mit dem Versuch, das alles zusammenzupacken. Nein, das, worin du dich noch befindest, ist nicht mehr die wahre. Das ist jetzt die wahre Gemeinde.
Das ist jetzt die wahre. Aber die Bibel sagt, dass es ein Ausspeien geben wird.
Kein
Herauskommen. Außer aus Babylon.
Ja.
Viele werden die Weisheit Gottes über jeden irdischen Vorteil setzen und dem Wort Gottes als oberstem Standard gehorchen. Diese werden zu großem Licht geführt werden. Sie werden zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und danach streben, dieses Licht auch ihrem Umfeld darzulegen. Die, wie sie selbst, begierig nach der Wahrheit sind. Es wird nur zwei Seiten geben. Entweder ist man auf der Seite Christi oder man ist auf der Seite Satans. Nur diese zwei Armeen. Wir nähern uns dem Ende der Weltgeschichte, in dem nur zwei Parteien existieren können. Jeder Mann, jede Frau und jedes Kind werden in einer dieser Armeen sein. Ist das nicht der Grund, warum Satan so viele scheinbare Armeen geschaffen hat?
Ja, genau. Für die Menschen, damit sie sich für irgendeine andere entscheiden können.
Er bietet ihnen eine bunte Mischung an. Aber es gibt nur zwei, zum Gesetz und zum Zeugnis. Wenn sie nicht gemäß dieses Wortes sprechen, dann gehören sie zur anderen Armee.
Weißt du, dass das wirklich interessant ist? Wo findet sich hier eine Grauzone?
Es gibt keine
Grauzone.
Da wundere
ich mich, denn viele Leute sagen so gerne, dass es eine Grauzone gibt und sie leben in dieser Grauzone.
Als es zu einer moralischen Entscheidung kam, gab es nur zwei Bäume. Und entweder wählte man den einen oder den anderen.
Leute kritisieren uns oft. Sie sagen, wir sehen die Dinge nur schwarz-weiß.
Da gab es keinen unparteiischen Zaun dazwischen, um sich darauf zu setzen.
Aber stimmt diese Sichtweise nicht mit dieser Aussage überein, dass es nur zwei Wege gibt und das war's?
Ganz genau. Und das ständig. Es gibt nur zwei Möglichkeiten und niemand kann auf diesem Zaun dazwischen sitzen. So wie Martin Luther sagte, entweder steht man hinter Christus oder hinter dem Teufel. Ansonsten wird man niedergeschmettert. Wenn man auf dem Zaun dazwischen sitzt, wird man niedergeschmettert. Jesus wird der General der einen Armee sein und bei der gegnerischen wird Satan der Anführer sein. Alle, die das Gesetz Gottes, die Grundlage seiner Regierung im Himmel und auf Erden brechen und andere lehren, es zu brechen, werden unter einem obersten Anführer eingereiht, der sie in den Widerstand gegen die Herrschaft Gottes leitet. Martin, wenn man den Fernseher anmacht und sich die Grammys und all das anschaut, braucht man da höhere Mathematik, um zu bestimmen, auf welcher Seite sie stehen?
Das kommt darauf an, welche Art von Frontallappen man benutzt. Denn wenn man gehirngewaschen ist, sieht man es nicht.
Also das ist so klar ersichtlich, dass sie kein Teil sind. Das ist doch die Propaganda der Welt.
So ist es. Man hat das logische Denken völlig weggenommen.
Wenn man also die Welt liebt, lebt man in Feindschaft mit Gott, stimmt's? Man ist ein Feind. Alle, die das Gesetz Gottes, die Grundlage seiner Regierung im Himmel und auf Erden brechen und andere lehren, es zu brechen, werden unter einem obersten Anführer eingereiht, der sie in den Widerstand gegen die Herrschaft Gottes leitet. Wenn man etwas über die Regierung Gottes wissen möchte, sollte man nicht nur die 10 Gebote lesen. Lies alles.
Das ist wahr.
Lies das Buch 3. Mose und schau, wo du im Strom der Zeit stehst, verglichen mit dem, was draußen in der Welt geschieht. Und man wird erkennen, dass die Welt nicht in Übereinstimmung mit Gott lebt. Sie leben in Übereinstimmung mit dem Teufel.
Ja.
Und sie zeigen es bei der Grammy-Verleihung, indem sie die Hörner des Teufels
so
tragen.
So ist es. Sie zeigen es unverhohlen, aber jetzt verteidigen die Menschen den Teufel.
Ja. Und die Engel, die ihren Herrschaftsbereich nicht bewahrten, sondern ihre eigene Behausung verließen, sind Rebellen gegen Gott und Feinde aller, die seine Gebote lieben und ihnen gehorchen. Diese Untertanen samt Satan, ihrem Anführer, werden durch jedes nur mögliche Mittel andere in ihre Reihen versammeln, um Satans Kräfte zu stärken, um seine Ansprüche voranzutreiben. Mittels seiner Verführung und Täuschung würde Satan, wenn möglich, selbst die Auserwählten verführen. Seine Täuschung ist nicht gering und harmlos. Sein Bestreben ist es, alle, die er nicht dazu nötigen kann, ihm die Ehre zu geben und ihm bei seiner Arbeit zu helfen, zu verärgern, zu drangsalieren, in ein falsches Licht zu stellen, anzuklagen und falsch darzustellen. Sein größter Erfolg liegt darin, das Denken der Menschen verwirrt und in Unkenntnis seiner Schliechen zu halten, denn dann kann er die Ahnungslosen gleichsam mit verbundenen Augen führen. Martin, das sind so ausgezeichnete Aussagen. Und da sagen so viele, dass es falsche Prophetie ist?
Und fragen, warum sollte man weiterhin all diese Dinge lesen wollen? Lass mich eine Frage stellen. Kann man, nachdem man ein Zitat wie das hier gelesen hat, nicht sehen, wie Menschen versuchen, Dinge zu rechtfertigen?
Ständig.
Das beunruhigt und stört mich heutzutage. Ständig wird versucht zu rechtfertigen, warum man an sich nicht arbeiten müsse. Es ist noch nicht notwendig. Oder Gott kennt mein Herz.
Sie versuchen, in eine Grauzone abzutauchen.
So ist es.
Jesaja 52. Nun aber, was geschieht mir denn hier, spricht der Herr, dass mein Volk ohne Entschädigung geraubt wird? Seine Beherrscher jauchzen triumphierend, spricht der Herr, und mein Name wird beständig gelästert, den ganzen Tag. Sieht man das jetzt in der Welt?
Ständig.
Darum soll mein Volk meinen Namen kennenlernen, sie sollen seinen Charakter kennenlernen. Ja, darum wird es an jenem Tag erkennen, dass ich der bin, welcher spricht, siehe, hier bin ich. Jener Tag, das ist die Abrechnung am Ende.
Ganz genau.
Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße des Freudenboten, der Frieden verkündet, der gute Botschaft bringt, der das Heil verkündigt, der zu Zion sagt, dein Gott herrscht als König. Das heißt mit anderen Worten, dass Evangelisation in Gottes Augen lieblich und schön ist. Da ist die Stimme deiner Wächter. Sie werden ihre Stimme erheben und miteinander jauchzen, denn mit eigenen Augen werden sie es sehen, wenn der Herr wieder nach Zion kommt. Martin, wir sind kurz davor, dass der Herr wieder nach Zion kommt und Spreu und Weizen getrennt wird. Wir müssen mit Gleichgesinnten zusammenstehen. Dieser Unsinn, dass jeder eine Insel ist und von seinem eigenen kleinen Blickwinkel ausspricht, muss aufhören. Gottes Volk muss anfangen, mit einer Stimme zu sprechen. Ein Ministry und noch ein Ministry mit der gleichen Aufgabe. Sie müssen zusammenstehen. Wir müssen die Drei-Engels-Botschaft in Einheit verkündigen.
Ja, so ist es. Hört auf, euch gegenseitig mit Steinen zu bewerfen.
Der Herr hat seinen heiligen Arm entblößt vor den Augen aller Heiden und alle Enden der Erde werden das Heil unseres Gottes sehen. Das ist eine weltweite Sache. Jesaja fährt fort, weicht, weicht, geht hinaus von dort, rührt nichts Unreines an, geht hinaus aus ihrer Mitte, reinigt euch, die ihr die Geräte des Herrn tragt. Geht aber nicht hastig davon und eilt nicht wie Flüchtlinge hinweg, denn der Herr zieht vor euch her und der Gott Israels ist eure Nachhut. Mahanaim, ihr werdet das nicht alleine machen. Aber daran ist eine Bedingung geknüpft.
Ja.
Vermischt euch nicht mit den Profanen.
Bleibt auf eurer Seite, so wie es da steht. Rührt nichts Unreines an. Man muss reinbleiben.
Martin, ich frage nochmals. Wird die ökumenische Bewegung zum persönlichen Freund werden?
Das geht nicht. Es ist unrein.
Es wird ein Feind sein. Was haben wir da zu schaffen? 2. Mose 13, Vers 21. Und der Herr zog vor ihnen her am Tag in einer Wolkensäule, um sie den rechten Weg zu führen, und bei Nacht in einer Feuersäule, um sie ihnen zu leuchten, damit sie bei Tag und bei Nacht ziehen konnten. Die Wolkensäule wich nie von dem Volk bei Tag, noch die Feuersäule bei Nacht.
Mahanaim, er wird da sein, punktum.
Da erhob sich der Engel Gottes, der vor dem Heer Israels herzog, und trat hinter sie, und die Wolkensäule vor ihnen machte sich auf und trat hinter sie. Wir sind nicht in dieser Schlacht alleine. Da das von verschiedenen Herrschern der Christenheit erlassene Gesetz gegen die Gläubigen, die Gottes Gebote halten. Lass uns kurz hier innehalten.
Das ist so ein wichtiger Satz.
Sagten wir das nicht gerade? Wird die ökumenische Bewegung uns helfen?
Nein. Lass uns das noch einmal lesen. Der Christenheit.
Da das von verschiedenen Herrschern der Christenheit erlassene Gesetz.
Woher kommt dieser Erlass?
Von der Christenheit. Die anderen Länder werden folgen. Sie führten an, aber die anderen Nationen werden folgen.
Lässt das nicht an das Pendel denken, von dem wir die ganze Zeit sprechen?
Haben Sie das nicht die letzten Jahre hindurch praktiziert? Dass Gruppen ausgegrenzt, geächtet und dämonisiert wurden? Und über sie wurde gesagt, das sind die Schlimmen.
So ist es. Und jeder läuft brav dahin.
Und die ganze Welt muss sie bekämpfen, ansonsten da das von verschiedenen Herrschern der Christenheit erlassene Gesetz gegen die Gläubigen, die Gottesgebote halten, diesen den Schutz der Regierung entziehen und sie denen ausliefert, die ihren Untergang wollen, wird Gottes Volk aus den Städten und Dörfern fliehen, sich in Gruppen sammeln und an den ödesten und einsamsten Orten wohnen. Viele werden in Bergfesten Zuflucht finden. Gleich den Christen der piemontesischen Täler werden sie die hohen Örter der Erde zu ihrem Heiligtum machen und Gott für den Schutz der Felsen danken. Aber viele aus allen Völkern und Ständen, hoch und niedrig, reich und arm, schwarz und weiß, werden außerordentlich ungerechte und grausame Gefangenschaft zu erdulden haben.
Ja.
Wenn man eine Möglichkeit hat, hinauszukommen, dann geht jetzt hinaus. Die Geliebten Gottes müssen beschwerliche Tage verbringen, in Ketten gebunden, hinter Schloss und Riegel, zum Tode verurteilt, einige anscheinend dem Hungertode überlassen, in finsteren und ekelerregenden Verließen. Kein menschliches Ohr steht ihren Wehklagen offen, keine menschliche Hand ist bereit, ihnen zu helfen.
Aber sie haben eine Verheißung.
Ja, sie haben eine Verheißung.
Mahanaim, Gott ist da.
Sogar wenn sie am Verhungern sind, wird Gott ihnen das Leben geben. Gott wird sich um sie kümmern. Die missionarische Gesundheitsarbeit muss Raum für die Verkündigung des Wortes lassen. Nie sollte der Verkündigung der göttlichen Wortes gegenüber Missachtung zum Ausdruck gebracht werden. Die dritte Engelsbotschaft darf nie abgewürgt werden. Wir müssen viele verschiedene Dinge tun.
Und sie auch nicht voneinander trennen.
Wir sollen missionarische Gesundheitsarbeiten tun. Sie muss mit dem Wort Gottes verbunden sein. Warum versuchen so viele Einrichtungen der Welt zu gefallen, indem sie das Wort von der Gesundheitsbotschaft trennen? Das soll nicht getan werden. Das trägt keinen Segen von Gott.
Vor allem unsere Einrichtungen, die sich mit Gesundheit beschäftigen. Das ist ein Albtraum. Wir müssen zurück zum biblischen Plan.
Wir müssen zu dieser Religion aus alter Zeit zurückkehren. Martin, wir steuern also auf eine Zeit der Angst in Jakob zu. Wir steuern auf einen Showdown mit dem Feind zu. Wir steuern auf eine Zeit der Trübsal zu, wie sie noch nie da gewesen ist. Wir müssen die Warnungsbotschaft bringen. Wir müssen Menschen eindringlich bitten. Wir müssen alles einsetzen, was uns zur Verfügung steht. Die missionarische Gesundheitsarbeit ist ein fester Bestandteil der Arbeit in der Endzeit. Die Heiligen verließen die Städte und Dörfer, schlossen sich in Gruppen zusammen und lebten an äußerst abgeschiedenen Orten. Engel versorgten sie mit Essen und Wasser, während die Gottlosen an Hunger und Durst litten. Die Zeichen stehen schon auf Sturm.
So ist es. Darauf steuert es zu. Und diese Zeit liegt schon nach der, in der man sich noch selbst versorgte.
Die großen Führer der Erde berieten sich, während Satan und seine Engel sich geschäftig umgaben. Ein Schreiben wurde vervielfältigt und in verschiedenen Teilen des Landes verbreitet. Darin wurde Folgendes befohlen: Wenn die Heiligen nicht ihren besonderen Glauben ablegen, den Sabbat aufzugeben und stattdessen den ersten Tag beachten würden, wäre das Volk nach einer bestimmten Zeit frei, sich umzubringen. Das klingt unvorstellbar, aber wir leben in einer Zeit, Martin, in der man fast Zustände wie im Wilden Westen hat, wo Menschen zu ihren Waffen greifen und andere in Lebensmittelläden erschießen und machen, was sie wollen. Sobald einmal der Feind klar umrissen und der Volkszorn gegen sie entfacht ist.
Kann ich da etwas erwähnen? Denken wir nur an die vergangenen 3 Jahre. War es in diesen 3 Jahren nicht so, dass sobald, sagen wir, der Erlass hinausging und es bestimmte Leute gab, die sich nicht daran halten wollten, dass sie gleich ausgegrenzt wurden?
Sie wurden verteufelt.
Und dann wurden sie sogar Mörder ihrer Freunde genannt, wenn sie sich nicht an etwas Bestimmtes hielten.
Es war so grauenhaft, was da geschah. Es war furchtbar schrecklich. Wir können genau das Gleiche erwarten. Wir müssen dem ins Auge blicken. Aber in dieser auftreibenden Zeit waren die Heiligen ruhig und besonnen, weil sie auf Gott vertrauten und sich auf seine Verheißungen stützten, dass für sie ein Ausgang geschaffen würde. Die einzige Sicherheit liegt beim Gesetz und beim Zeugnis. Zwang war niemals Teil von Gottes Plan.
Nein.
Bei einem späteren Anlass erklärte Luther sich wiederum auf den von den protestantischen Fürsten beabsichtigten Bund beziehend, dass die einzige in diesem Streit anzuwendende Waffe das Schwert des Geistes sei. Das bezieht sich auf die Rede des Kurfürsten von Sachsen zur Zeit Martin Luthers. Der Kurfürst war sein Beschützer. Er schrieb ihm: Wir mögen in unserem Gewissen solch Bündnis nicht billigen. Unser Herr Christus ist mächtig genug und kann Mittel und Wege finden, um uns aus der Gefahr zu retten und die Gedanken der gottlosen Fürsten zunichte machen. Sie erwarten in Europa einen Krieg und versuchten, Bündnis zu schließen, um diesen Kampf irgendwie zu bestehen. Fast wie David, als er die Männer zählen ließ. Dieser Kurfürst bekam so viel Weisheit von Gott. Er sagte: Das Schwert des Geistes ist unsere Waffe. Christus prüft uns nur damit, ob wir willens sind, seinem Wort zu gehorchen oder nicht und ob wir es als sichere Wahrheit ansehen oder nicht. Wir möchten lieber 10-mal tot sein, denn solche Genossen haben, dass unser Evangelium sollte Ursache gewesen sein einiges Bluts. Wir sollen wie die Schlachtschafe gerechnet sein. Anstatt zu vergelten oder uns selbst verteidigen, wollen wir Gottes Zorn Raum geben. Es muss ja Christi Kreuz getragen sein. Euer kurfürstliche Gnade seien getrost und unerschrocken. Wir wollen mit Beten mehr ausrichten, denn sie mit all ihrem Trotzen. Allein, dass wir unsere Hände rein von Blut behalten und wo der Kaiser mich und die anderen forderte, so wollen wir erscheinen. Euer kurfürstliche Gnade soll weder meinen noch eines anderen Glauben verteidigen, sondern ein jeder soll auf sein eigene Fahr glauben. So steht es im großen Kampf von 1888. Wir stehen dem Gleichen gegenüber. Wir werden auch sagen müssen, hier stehen wir. Wir können nicht anders.
Ganz genau. Damit werden wir alle konfrontiert werden.
Lass uns das zu einem Schlussgedanken bringen. Hier noch ein Zitat. Die Menschen sollen für das Wirken Gottes Raum lassen. Lass dem Herrn die Gelegenheit, sich um sein heiliges Werk zu kümmern, es nach seinem Willen zu gestalten und zu formen. Die Bundeslade wurde Rindern anvertraut und der Herr führte diese Kühe so, dass ihre Kälber hinter sich zurückließen und sich gänzlich der Arbeit widmeten, die sie nach Gottes Plänen ausführen sollten. Sie lieferten die Bundeslade an dem Ort ab, wohin sie gehörte. Aber als Gottes Volk, das es besser wissen sollte, verursachte, den Weg zu führen, gab es eine Katastrophe und viele gingen in sich. Lass uns nicht vergessen, dass wir uns in einem Krieg befinden. Wir haben eine Botschaft weiterzugeben. Es ist nicht unsere Schlacht. Wir müssen der Welt die Botschaft bringen. Wir können keinesfalls diese Botschaft nicht weitergeben. Wir müssen anwenden, was wir wissen. Wir müssen ausleben, was wir wissen. Und wenn wir das alles getan haben, können wir zu dem Schluss von Römer 8, Vers 38 und 39 kommen. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist, unserem Herrn. Martin, ich denke, das fasst die Sache zusammen.
Wir gehen dem allen nicht allein entgegen.
Mahanaim. Zwei Lager. Lass uns beten. Himmlischer Vater, wir leben in so gefährlichen Zeiten. Etwas darüber nachzudenken, was uns erwartet und wie unsere Haltung und unser Denken dazu sein sollte, ist in einer Zeit wie dieser sicher angebracht. Hilf uns nachzudenken. Hilf uns, Korrekturen vorzunehmen und hilf uns zuzuhören. In Jesu Namen. Amen.
Amen.